Satire? Fragte die Redaktion der Süddeutschen Zeitung zur Sicherheit ihren Berliner Kulturkorrespondenten Peter Richter, nachdem der einen Themenvorschlag für einen Artikel gemacht hatte. Nein, keine Satire, antwortete Richter seiner Redaktion. Über den BER schrieb er nun in eben diesem angekündigten Artikel, kein Mensch wolle von dem 7 Milliarden Euro teuren Pannenflughafen losfliegen. Richter forderte deshalb im Ernst, reißt ihn ab. Da konnten die Leser nur staunen. Erstaunliches hat überhaupt die Kulturseiten dieser Woche geprägt. Die Feuilletonisten selbst kamen oft gar nicht mehr aus dem Staunen heraus. Ein Skandal, der immer unbegreiflicher wird. Die Corona-Lage verschärft sich, aber alle halten still, wunderte sich Edo Rehns zu Wochenbeginn in der Frankfurter Allgemeinen über die leisetreterischen deutschen Politiker, die sich nicht einmal trauten, die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen auch nur in Erwägung zu ziehen. Leisetreterei kann man Lothar Wieler, dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, dagegen nun wirklich nicht vorwerfen. Er prophezeite den Deutschen nun schlimme Weihnachten. Nils Minkmar reagierte darauf, indem er in der SZ ausrief, »Frohes Fest, Leute!« Minkmar begründete seine Euphorie so. Wenn nun Weihnachtsmärkte und betriebliche Weihnachtsfeiern abgesagt werden, ist das für die Branchen bitter. Sie müssen entschädigt werden. Aber nicht wenige Leute werden den Wegfall von übergriffigen Psychoveranstaltungen in Betrieben und daheim mit Gesang, Glühwein und Bienenwachskerzen erleichtert registrieren. Was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Fragt in einem millionenfach im Netz angesehenen Werbespot der Supermarktkette Penny ein Jugendlicher in freundlichem Ton seine Mutter. Ihre erstaunliche Antwort: Ich wünsche mir, dass du deine Jugend zurückbekommst. Gemeint ist die Jugend, die ihm Corona genommen hat. Will der Film manipulieren, die Teenager aktivieren und die Eltern, die unweigerlich an ihre eigene Jugend denken müssen, rühren? Fragte Christian Meyer in der Welt und antwortete selbst, ja, will er. Und weiter? Ist es angesichts der plastikverpackten Billigrhetorik in den Prospekten, wer günstig will, muss Penny, 100 Gramm Geflügelmortadella für 40 Cent, eine zweischneidige Angelegenheit, wenn sich Penny auf die Seite der Jugendlichen schlägt, von denen sich eine signifikante Gruppe für eine nachhaltige Zukunft einsetzt? Sicher ist es. Aber, schrieb Meyer, es sei eben auch der seltene Fall einer richtig gut gemachten Werbung. Die iranisch-deutsche Komikerin Enissa Amani hat den bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Andreas Winhardt einen Idioten und Bastard genannt und muss dafür nun 1.800 Euro Strafe zahlen oder, sofern sie sich weiter weigert, für 40 Tage ins Gefängnis gehen. An sich würde die Komikerin die Geldstrafe sofort akzeptieren. Das Problem? Ein Ungleichgewicht. Wieso ist eben dieser AfD-Politiker nicht auch bestraft worden? Nämlich für seine rassistischen und antisemitischen Äußerungen, etwa weil er angekündigt hatte, mit der AfD die Soros-Flotte mit den ganzen Rettungsbooten im Mittelmeer zu versenken. Darüber wunderte sich bis zur Wut Gareth Joswig in der Taz. Die oberbayerische Staatsanwaltschaft Traunstein befand sinngemäß, ja mei, das bisschen Volksverhetzung, schrieb Joswig. Äußerungen im politischen Meinungskampf genießen laut Staatsanwaltschaft unter Berufung auf verfassungsgerichtliche Rechtsprechung zur Meinungsfreiheit einen besonderen Schutz. Es gibt eben das entsetzte Staunen, aber auch ein Staunen, das neugierig macht. Nicht zufällig war für Aristoteles das Staunen der Ursprung des Philosophierens. Hanna Lühmann, selbst studierte Philosophin, wird also philosophisch, wenn sie nun in der Welt am Sonntag bekennt, sie sei bei der Lektüre von Marc Gewissers Sachbuch »Die pinke Linie« nicht raus aus dem Staunen darüber gekommen, wie selbstverständlich in den USA genderfluide Lebensentwürfe gelebt würden. Lühmann nennt in ihrem Artikel zur Transgender-Debatte folgendes Beispiel. Gewisser erzählt die Geschichte einer jungen lesbischen Frau, die unter dem Druck ihrer transaktivistischen Peergroup mit geschlechtsangleichenden Maßnahmen beginnt, weil sie glaubt, als Mann glücklicher zu sein. Jahre später stellt sie fest, dass es nicht das Richtige war. Sie lebt wieder als Frau, stört sich aber auch nicht an den Härchen im Gesicht, die sie von der Testosteronbehandlung zurückbehalten hat, und zieht eine Mastektomie, also eine Brustentfernung, in Erwägung, einfach weil sie gerne oben ohne rumläuft und sich als Frau mit Brüsten dabei eingeschränkt fühlt. Wenn Sie nach all diesen erstaunlichen Feuilleton-Artikeln noch immer Lust aufs Staunen haben, dann dies zum Schluss. Ein Lob auf den Laubbläser. Im Herbst sei der Laubbläser leider das liebste Feindbild feuilletonistischer Feldzüge, schreibt Arno Frank in seiner Glosse für den Neuen Spiegel. Im Französischen heißt das Ding übrigens Souffleur de Feuille. Zwischen dem Feuilleton und überflüssigen Blättern gibt es also einen spannenden Zusammenhang. Die Liebe zum Laubbläser könne entdecken, wer ganz genau hinhöre, schreibt Frank und verliert sich in einem geradezu zärtlichen Lob. Was zunächst wie ein stehender Ton erscheint, ein kraftvoll konstantes Brü, offenbart dem konzentrierten Zuhörer bald eine ganze Palette unerwarteter Untertöne und Frequenzen, ein sanftes Schwingen, das hurtige Rascheln trockener Blättermassen. Akkubläser von Stiel beispielsweise erinnern an den majestätischen Brunftschrei des Elchs,